Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital einfach machen. Wir sind heute ausnahmsweise mal in Persona in Berlin und haben mal wieder die Chance, uns in echt zu sehen. 2 Wochen nach der Wahl in Deutschland, wo stehen wir denn da eigentlich? Und vor allem, was bedeutet das für unsere digitale Zukunft? Wir hatten ja kurz vor der Wahl einen Podcast gemacht, haben das dann nicht wieder aufgegriffen. Weiß gar nicht, ob wir darüber heute erzählen wollen, warum, vielleicht besser nicht. Aber für uns ganz wichtig, digitale Zukunft, welche Impulse kommen denn aus der Politik? Also wenn man sich das Sondierungspapier anschaut von CDU, CSU und SPD, dann muss man schon sehr genau hinschauen. Und wir fragen uns, wie steht es wirklich um Digitalisierung in Deutschland? Wir haben unsere eigene Meinung, aber was sagt die Realität? Seit 2014 liefert der Digitalisierungsindex der Initiative D21 jährlich Antworten. Und gerade jetzt am Montag, das war gestern, wurde der Index für 2025 veröffentlicht. Was steckt drin? Was bedeutet er für uns? Und was können wir sonst noch alles Wissenswertes erfahren? Das wollen wir heute herausfinden. Ja, und wir, das sind mal wieder Frank Weigand, also ich, und Olli Lauer, böse Zungen behaupten, Waldorf und Stadtler des DSGV, und ein besonderer heutiger Gast, Sandy Jahn von der Initiative D21. Hallo Sandy, hallo Olli. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid.
Hallo.
Hi.
Ja, Sandy, ich glaube, man kann dich guten Gewissens als eines der Masterminds bei D21 für die Studien bezeichnen, die ihr regelmäßig veröffentlicht. Aber bitte erzähl uns erstmal ein wenig über dich.
Ja, genau. Ich bin Sandy. Ich bin bei der Initiative D21 Referentin für Strategic Insights and Analytics. Das klingt immer ganz groß und kompliziert, heißt aber eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich mache bei uns die Studien. Das mache ich vor allem deshalb, weil ich Psychologie studiert habe, dort eben auch sehr viel gelernt habe über empirische Sozialforschung und das dann aber noch mit einem Master in Mensch-Maschine-Interaktion gekrönt habe und deswegen eben gerade diese Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Forschung und menschenzentrierte Digitalisierung mein Herz höher schlagen lässt. Und deswegen mache ich das bei uns.
Ja, nochmal schön, dass du da bist. Und Olli, du bist ja unser Tausendsasser in ganz vielen Funktionen und tatsächlich auch seit letztem Jahr im DE21-Vorstand, richtig?
Ja, und man muss zugeben, ich habe seitdem schon eine Menge gelernt, obwohl ich ja immer behaupte, ich hätte ausgelernt. Aber wahrscheinlich habe ich da Unrecht gehabt.
Sandy, auch wenn man es vielleicht nicht hören will, nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer wird wahrscheinlich wissen, was die D21-Initiative ist. Skandalös, ich weiß, weil die meisten von uns beschäftigen sich mit Digitalisierung, die sollten das wissen. Aber erzähl doch nochmal, was ist eigentlich die Initiative D21? Seit wann gibt's die? Was sind eure Ziele? Also das Übliche.
Ja, genau. Wir wurden 1999 gegründet. Also in dem Jahr, in dem Wer wird Millionär zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Ich glaube, das ist immer eine gute Marke für alle. Und eben auch in einer Zeit, in der man sich noch entscheiden musste, ob man telefoniert oder im Internet surft. Also wer jetzt gerade das Geräusch, das Einwahlgeräusch vom Modem hört, ist da ungefähr richtig. Und wir wurden zu dieser Zeit mit dem Ziel gegründet, eben die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Damals, 1999, hieß das eben vor allem, wer ist offline und wer ist online. Und um das eben auch herauszufinden, also welche Spaltung meinen wir da eigentlich, haben wir dann eben auch schon sehr früh, nämlich 2001, gesagt, wir brauchen ein Lagebild. Wir müssen schauen, über wen sprechen wir hier eigentlich? Wer nutzt denn schon das Internet? Um das vorwegzunehmen, es waren damals eben vor allem Männer, es waren vor allem Hochgebildete und es waren eben vor allem junge Menschen.
Und der Olli.
Und der Olli, genau.
Ich habe tatsächlich 99 das Internet benutzt. Also,
ja. Erst? Komm mir auf.
Doch, 99 auch schon.
Und ja, aber das ist auch relativ spät, oder?
Das ist spät, ja.
Ja.
Also
ja,
kein Early-Adapter.
Vorher nannte man das ja auch noch anders.
Wir müssen den Wettbewerb spielen, wer von uns älter ist und länger mit dem Internet zu tun hat.
Also wenn ich da mitmachen darf, ich habe 96 schon das Internet nutzen dürfen. Da war ich übrigens 6.
Wow, ja. Wie das?
Mein Vater ist Elektroingenieur gewesen. Das aber nur zur, als Side-Note. Und dieses Lagebild sozusagen, das ist etwas, was uns seitdem auch begleitet. Und eben die Frage der Spaltung. Also wer kann teilhaben, wer kann nicht teilhaben. Und heute wissen wir, also ein Vierteljahrhundert später, wissen wir ja, Digitalisierung, das ist ja nicht nur online sein. Das ist heute so viel mehr. Die Digitalisierung beeinflusst, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen. Und dementsprechend stellen wir uns heute ganz andere Fragen, aber das Ziel, die Vision ist die gleiche geblieben. Wir wollen, dass möglichst alle Menschen von der Digitalisierung profitieren und nicht nur einige wenige.
Und die Fragen stellt ihr ja ganz vielen Menschen jährlich. Es gäbe es ja den Index nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit 2014 daneben lag.
2013 gab es dann den Index, genau.
Okay, aber wenigstens nah dran. Ja, Worum geht's denn in dem Index wirklich und wie ermittelt ihr denn die Dinge, die ihr ermitteln wollt?
Im D21 Digitalindex, das ist das Lagebild der digitalen Gesellschaft, sagen wir immer, weil wir uns eben diese Digitalisierung, wie ich sie auch gerade schon beschrieben habe, in ihrer Gänze anschauen. Das heißt, wir schauen uns nicht mehr nur an, wer ist online, wer ist offline oder vielleicht auch welche Geräte werden genutzt oder welche sozialen Medien, sondern wir schauen uns eben wirklich an, wie kompetent sind die Menschen im Umgang mit der Digitalisierung? Wie stehen sie auch zum digitalen Wandel? Wie empfinden sie das in ihrem eigenen Leben? Und da haben wir verschiedene, man nennt das immer so schön im Wirtschaftswesen, KPIs, also diese zentralen.
Ja, das kennen wir, das sind die.
Das kennt ihr, genau, das kennt ihr. Genau, so ganz zentrale Werte. Der zentralste ist, glaube ich, der Digitalindexwert. Der ergibt sich eben aus genau diesen verschiedenen Facetten, also der Kompetenz im Umgang mit der Digitalisierung, aber eben auch dem Nutzungsverhalten, der Nutzungsvielfalt, der Grundeinstellung oder auch das digitale Mindset, könnte man sagen. Und aber eben auch ganz basal immer noch der Zugang, denn wir wissen, es sind immer noch 6%, die das Internet nicht nutzen. Also auch das berücksichtigen wir noch. Und dieser Wert, dieser Digitalindexwert setzt sich daraus zusammen und der liegt mittlerweile bei 59. Das ist so ein gutes Mittelfeld.
Das wäre gerade noch eine 4, ne, als Schulnote.
Ja, ich glaube, man muss dazu auch sagen, wir sagen nicht, dass der bei 100 liegen muss.
Ah,
also
okay.
Der bewegt sich zwar zwischen 0 und 100,
ja,
aber er muss nicht 100 sein. Nicht alle Menschen müssen gleich digital affin sein. Aber was wir schon sehen ist, dass der Digitalisierungsgrad der Gesellschaft sich sehr, sehr, sehr langsam bewegt. Jedes Jahr ungefähr so einen Punkt nach vorne. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wenn wir mal in die Welt da draußen schauen, die relativ langsam ist.
Olli, du hast ja auch den Digitalindex gut durchgearbeitet. Das, was die Sandy gerade gesagt hat, so 1% zum letzten, ich würde das normalerweise als Stagnation bezeichnen. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe dir ja sehr aufmerksam zugehört und ich sehe sogar das Risiko, dass wir wieder zurückgehen könnten. Also was ich gerade beobachte, ist, dass wir ja wieder recht disruptive Technologien erleben mit KI. Wir haben das Internet erlebt, wir haben Suchmaschinen erlebt und da haben wir einfach eine Entwicklung erlebt, wo wirklich Leute das aufgegriffen haben im Sinne von Digitalisierung oder aber auch nicht. Jetzt kommt ein weiterer, ein neuer, ein viel intensiverer Trend. Und da habe ich die Sorge, dass diese Weiche nutze KI oder nutze nicht KI nochmal dazu führen wird, dass wir eigentlich einen Digitalindex 2 bräuchten, nämlich der praktisch von der nächsten Generation Internet- oder Computeranwendung eigentlich berichtet und diese misst. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn wir nichts tun, wir vielleicht einen Digitalindex sehen in den nächsten Jahren, der sogar rückläufig ist. Denn diese Befürchtung, die habe ich und die habe ich nicht nur bei älteren Menschen, sondern ich habe sie vor allem bei jungen Menschen. Wir haben ja immer die Befürchtung gehabt, also so habe ich das interpretiert, wir nehmen die älteren Generationen nicht mit. Ich glaube, die Gefahr wird viel größer, dass wir die Jungen nicht mitnehmen, aber da können wir ja sicherlich heute auch noch einsteigen.
Auf jeden Fall, wenn ihr mir eine Minute einen kleinen Nerd-Moment erlaubt, würde ich nochmal kurz auf die Methodik eingehen. Weil du gerade auch mit Prozent und Punkte, das bringen ganz viele durcheinander.
Ich offenbar auch.
Das ist auch völlig verständlich, weil das meiste misst man ja in Prozent.
Ja.
Hier messen wir wirklich in Punkten, weil es sich aus so vielen Einzelpunkten quasi zusammensetzt. Und deswegen ist ein Punkt schon besser als nichts. Also wenn es ein Prozent wäre, würden wir es gar nicht angeben, weil das meistens eher statistisches Rauschen ist. Nichtsdestotrotz, Olli, machst du einen sehr guten Punkt mit diesem, bewegen wir uns vielleicht irgendwann sogar wieder rückwärts. Wir geben uns große Mühe, dass sich auch dieses Instrument mit der Zeit bewegt. Das heißt, wir nehmen auch Weiterentwicklungsmaßnahmen vor. Wir haben vor einigen Jahren ein ganzes Expertengremium zusammenbekommen, um darüber zu sprechen, wie wir die Methodik weiterentwickeln können. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich schon auch attestieren, das, was du sagst. Wir nehmen wirklich nicht alle mit und wir können, glaube ich, gar nicht mithalten, wenn es darum geht, wie schnell, wie disruptiv einige Technologien eben dann doch die Welt, das Leben verändern.
Ja, also ich vielleicht nochmal, dass ich da kurz einsteige, weil ich habe da tatsächlich auch als Vater und als Opa durchaus eine gewisse Sorge. Meine Tochter hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich über sie sprechen. Aber meine Tochter hat zum Beispiel Jura studiert. Die habe ich auch wie dich sehr früh mit dem Internet in Verbindung gebracht. Die hat da extrem von profitiert, meines Erachtens, wenn man das entsprechend begleitet. Jetzt erlebe ich aber, wo sie praktisch mit Studium fertig ist, dass so Themen wie KI oder künstliche Intelligenz komplett an ihr vorbeigehen. Während sie in der ersten Generation, hätte ich gesagt, ein Digital Native ist, sie ist kein Digital Native 2.0 mehr. Sie wendet es nicht an, sie hat die Vorteile. Und obwohl der Papa immer nach Hause kommt und sagt, hör mal zu, du musst mal mit Gemini oder mach mal ChatGPT oder klär die Fragen mal und so. Und Das ist ja, sie gehört jetzt eher zu der ausgebildeteren Schicht. Wenn ich das jetzt mal runterrechne auf, und das meine ich gar nicht despektierlich, auf Bildungsniveaus, die halt sich nicht in dem Rahmen bewegen, was wird uns da an Unterschieden in der Gesellschaft, was werden wir da noch erleben müssen? Also die Frage, es ist wirklich eine Frage, ne, die ich nicht beantworten kann. Aber deswegen habe ich da auch nochmal nachgefragt.
Genau, und das ist auch der Punkt, vielleicht gar nicht so, wir gehen zurück, sondern eher die Spaltung wird größer. Ich glaube wirklich, dass künstliche Intelligenz auch ein Treiber für neue Spaltungen sein kann. Dass eben zum Beispiel auch dann gar nicht mehr sozioökonomische Faktoren wie Alter oder Einkommen nur alleine diese Merkmale sind, nach denen wir Spaltung messen, sondern eben auch nach denen, die wollen und denen, die nicht wollen. Und denen, die dann nicht wollen, warum auch immer, dass die dann eben auch drohen, abgehangen zu werden, zurückzubleiben, Vorteile nicht nutzen zu können und dann vielleicht sogar Nachteile in ihrem Berufsleben, in ihrem Privatleben, wo auch immer, zu erhalten oder zu fühlen, zu bekommen.
Ist das nicht genau das, was wir jetzt schon sehen? Weil ich habe tatsächlich doch noch Prozentwerte gefunden in eurem Index. Ihr sagt nämlich, dass 48% der Befragten eher zu den aufgeschlossenen Personas gehören. Vielleicht erzählt sie gleich nochmal, was das für Personas sind, was überhaupt eine Persona ist. Aber 52% eben eher distanziert, wenn es ums Thema Digitalisierung geht. Also ich würde sagen, kann doch wirklich nicht wahr sein, oder? Ich hätte jetzt eher gedacht, so 80% finden Digitalisierung gut, nutzen das auch, machen sich wenig Gedanken darüber. Aber eure Index sagt da was anderes?
Nee, das sagst du schon durchaus richtig. Ich glaube, man muss bei gerade diesen 52%, diese Personas sich nochmal genauer anschauen. Personas beschreiben im Grunde unterschiedliche Herangehensweisen an den digitalen Wandel oder auch an die Digitalisierung. Und wir sehen da im Grunde drei große Gruppen. Wir sehen VermeiderInnen, das sind eben diejenigen, die entweder komplett offline sind. Das sind, wie gesagt, 6%, 4,2 Millionen Menschen, gar nicht wenig. Wir sehen aber auch, dass weitere 9%, das sind so diejenigen, die machen das Allernötigste. Also mal eine WhatsApp an die Enkelin schreiben oder vielleicht nochmal schnell irgendwas in der Suchmaschine eingeben. Aber das ist dann wirklich so das Allerhöchste der Gefühle. Und die finden das auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Die haben gar nicht so ein Bewusstsein dafür oder zumindest spüren sie nicht, dass das von Nachteil für sie erstmal ist, dass sie das Digitale eher meiden, würde ich sagen. Deswegen auch VermeiderInnen. Dann haben wir eine große Mitte. Diese Menschen haben ein mittleres Kompetenzniveau, die nutzen auch die Digitalisierung, aber die unterscheiden sich dann ganz stark darin, wie sie das finden. Wir haben nämlich eine aufgeschlossene Mitte. Das sind diejenigen, die sagen, ach, Digitalisierung finde ich gut. Und ich eigne mir auch neue Kompetenzen an. Und nicht mal unbedingt, weil ich vielleicht muss für meinen Beruf, sondern einfach, weil ich das gut finde. Weil ich glaube, ich habe davon einen Vorteil. Und dann gibt's aber auch diejenigen, das ist sozusagen die ablehnende Mitte, die empfindet Digitalisierung eher als Belastung, als Bedrohung. Das ist denen alles zu viel. Vielleicht empfinden sie auch einen gewissen Druck mitzuhalten. Wir sehen zum Beispiel einen relativ hohen Anteil verglichen mit anderen, die so kurz vorm Ruhestand sind, so in den letzten Berufsjahren. Wenn man denkt, auch eigentlich müsste ich den
Olli,
Mist doch...
Olli, hör gut zu.
Ich glaube, Olli gehört nicht dazu. Aber die auch vielleicht so sagen, auch ich möchte eigentlich jetzt gar nicht mehr hier mithalten müssen.
Ja.
So. Und dann hast du die letzte große Gruppe, das sind die digitalen Profis. Das sind diejenigen, die sind kompetent, die können, die machen auch ganz viel. Die nutzen richtig viele Anwendungen, viele Geräte, die sind viel online. Und die unterscheiden sich aber auch genau in ihrer Haltung. Und zwar einmal in die zuversichtlichen Profis. Das sind diejenigen, die wollen immer mehr. Da könnte alles digital sein am besten. Und dann gibt es die ambivalenten Profis, die zwar schon erkennen, dass Digitalisierung Vorteile bringt. Und ich würde vielleicht deine Tochter da sogar vielleicht sehen. Die weiß, oh, das bringt mir was. Ich habe was davon. Aber irgendwie bin ich auch bei manchen Sachen nicht so ganz überzeugt, dass es mir was bringt. Vielleicht ist das sogar eher eine Gefahr. Also die sind da ambivalent, was das angeht. Und das heißt, sie sind skeptisch. Ich würde sie nicht als ablehnend, sie sind skeptisch, ob so viel Digitalisierung immer gut ist.
Okay.
Was ja eigentlich eine gute Gruppe ist, ne?
Richtig.
Na, also diese, so wie ich jetzt zum Beispiel, einfach geradeaus, ohne nach links und rechts zu gucken, weil es Digitalisierung ist und immer alles gut finden. Also ich bin ja, ist ja im Zweifelsfall nicht ganz so nachhaltig wie derjenige, der sie nutzt, aber trotzdem kritisch guckt, ne? KI, Stromverbrauch, Natur, ne? Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind die denn so, wie ich sie eigentlich selbst auch erarbeiten würde? Vielleicht hat meine Tochter ja recht, nicht direkt auf den KI-Zug zu springen.
Deine Aussage gerade, ohne nach links und rechts zu gucken, finde ich ganz bezeichnend, weil das passt gut zu, was ihr auch in dem Index beschreibt, ein Begriff, über den ich ein paar Mal ehrlich gesagt gestolpert bin, weil ich ihn ganz anders verstanden hätte, digitale Resilienz. Mhm. Also für mich wäre Resilienz eher sowas wie Widerstandsfähigkeit, aber ihr versteht, glaube ich, was anderes drunter. Und der Olli hat versucht, mir das zu erzählen. Olli, sag mir doch mal, was war dein Verständnis und wie hast du es mir erklärt? Und ich habe es dann hoffentlich auch so verstanden.
Ja, ich muss zugeben, also Resilienz kennen wir ITler mit einer anderen Konnotation, aus einer anderen Bedeutung heraus. Und deswegen sind Franco und ich, wir haben uns eben wirklich noch drüber unterhalten, darüber gestolpert. Also ich habe es jetzt so verstanden, einfach die Agilität, mit der ich mich der Digitalisierung näher. Ne, das meine ich, ja, Digitalisierung 1.0, 2.0, 3.0, dass ich halt eine gewisse Leichtigkeit entwickle, erstmal das Internet zu nutzen, danach die Suchmaschinen, dann irgendwann auch KI und so weiter und so fort. Ne, je leichter mir das fällt, desto resilienter bin ich. So würde ich den Begriff interpretieren. Mhm. Ne, und zum Beispiel, um wieder auf das Beispiel meiner Tochter zu kommen, sie ist jetzt vielleicht von Stufe 1 zu 2 oder von 2 zu 3 nicht so resilient, wie der Papa das jetzt erwartet hätte, indem sie einfach auf den KI-Zug aufschwung. Ist das richtig so von mir? Oder gerne auch nochmal erläutern von deiner Seite?
Ich finde das tatsächlich eine schöne Erklärung. Ich würde sie nochmal vielleicht ein bisschen anders in andere Worte fassen, aber ich glaube, den Kern mit der Agilität hast du schon sehr gut erfasst. Also es geht wirklich genau nicht um Widerstandsfähigkeit, weil wir ja gerade sagen, Resilienz im digitalen Wandel soll ja nicht die Widerstandsfähigkeit gegen den digitalen Wandel sein. Das wollen wir ja gerade nicht. Sondern eigentlich ließ sie sich viel besser mit Zukunftsfähigkeit übersetzen. Und zwar in dem Sinne, ich habe das aus der Psychologie adaptiert, da ist ja Resilienz eigentlich auch mit Herausforderungen umgehen zu können. Und das braucht dann verschiedene Fähigkeiten, die einem das erlauben. Aber mit Herausforderungen umgehen auf eine proaktive, lösungsorientierte Art. Das heißt also, wenn wir es auf die Digitalisierung beziehen, ich antizipiere, dass da Veränderungen kommen. Also KI wird nicht nur die Arbeitswelt verändern, sondern auch meine Arbeitswelt verändern. Ich akzeptiere das. Ich sage dann nicht, oh nee, das will ich nicht, ich habe da keine Lust drauf, ich ziehe mich da jetzt zurück und das könnt ihr gerne ohne mich machen. Sondern ich akzeptiere das, okay, das ist so und dann passe ich mich an. Und zwar am besten, bevor das System sich schon so verändert hat, dass ich gezwungen werde, mich anzupassen.
Ist ja im Grunde eigentlich die Weiterverfolgung von Survival of the Fittest, oder? Weil die Aussage haben wir ja auch oft falsch interpretiert. Eigentlich geht es darum, je anpassungsfähiger ich bin, desto besser komme ich dann eigentlich mit der Entwicklung der Welt klar. Das ist ja, Survival of the Fittest ist im Grunde Resilienz. Na, wir hatten das mit Widerstandsfähigkeit, ne? Also zum Beispiel aus IT-Sicht, je robuster die Systeme sind. Ja, ja. Ne? Aber bei dir ist Resilienz eher Anpassungsfähigkeit. So verstehe ich das.
Genau. Und zwar wirklich, und das ist dieses ganz wichtige, dieses Proaktive, bevor ich quasi von den äußeren Umständen dazu erst gezwungen werde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also dieses, wenn wir nochmal über deine Tochter sprechen, ich hoffe, sie hört wirklich nicht zu.
Genau, also ich werde dir, glaube ich, einen Tipp geben. Mal rein, weil ich schicke dir den Link.
Dann muss ich zu Hause. Meine Tochter sagt immer.
Ich habe die in WhatsApp.
Ja, aber das ist so. Aber muss ich kurz Anekdote. Meine Tochter sagt immer, Dad, denk da dran, ich bin diejenige, die dich in die Sonne schiebt. Und das ist ja nicht mehr so lange hin, also insofern muss ich immer vorsichtiger werden.
Genau, aber das ist ja jetzt, sie sind Jura studiert und ich würde jetzt mal davon ausgehen, künstliche Intelligenz wird auch transformieren, verändern, wie Recht gesprochen wird, wie Gerichte arbeiten, wie eben auch der Job der Juristin ausgeübt wird. Und wenn sie jetzt komplett dicht machen würde mit KI und das brauche ich nicht und für mich ist das ja überhaupt nicht relevant, dann verkennt sie eigentlich diese transformative Kraft, die auch in dieser neuen Technologie für ihr Leben schlummern könnte. Das heißt, wenn sie erst wartet, bis sozusagen der Arbeitgeber oder ich weiß nicht, was sie direkt macht, aber der Arbeitgeber dann sagt, ja, und jetzt bitte, wenn du das nicht kannst, da ist die Tür, weil wir brauchen jemanden, der gemeinsam mit der künstlichen Intelligenz hier arbeiten kann. Das heißt, dann ist es schon viel zu spät, sondern jetzt schon zu erkennen, das ist was, da muss ich ein Bewusstsein für haben.
Deswegen habe ich den Podcast hier heute gemacht, damit nicht der Papa sagt, sondern du das sagst. Ich spiele ihn zu Hause vor. Nein, aber sie ist. Aber das ist tatsächlich, und vielleicht noch als Seitenhinweis, wir beschäftigen uns ja ganz intensiv mit KI, also vor allem Franks Team. Und da sind vor allem auch die Juristen, die das Thema sehr frühzeitig erkannt haben und treiben. Also gerade, um mal aus der Perspektive Jura zu betrachten.
Ja.
Unheimlich interessantes Thema. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, was da passieren könnte. Ja, und
auf jeden Fall.
Und dieses proaktive sich mit beschäftigen, das sehe ich gerade bei unseren Juristen bei uns im Haus, ist dieses Antizipieren von den Chancen, anstatt die Risiken zu sehen. Ne?
Ja.
Jetzt seid ihr mal eben über zwei Schwerpunkte des Digitalindex drüber gehüpft. Einmal künstliche Intelligenz, das hatten wir heute ein paar Mal, aber eben auch das Thema Wertschöpfung und Wirtschaft. Ich würde gerne nochmal auf die Schwerpunkte zurückkommen und den einen oder anderen rausgreifen. Und offenbar bewegt uns ja alle besonders künstliche Intelligenz. Wie sieht's denn da aus, Olli? Was sagt der Index? Hat KI in der Bevölkerung schon Alltagsrelevanz?
Nun, das ist jetzt meine subjektive Sicht. Ich glaube nicht. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich noch ein Nischenthema, auch wenn alle davon sprechen. Aber wer es wirklich, und alltagsrelevant heißt für mich, täglich anwenden. Hm. Und ich glaube, da sind es eher noch die Menschen, die so ein bisschen aus der Digitalindustrie kommen, die das wirklich nutzen. Es ist noch nicht da angekommen, wo es ist. Meine Frau ist zum Beispiel Lehrerin, der empfehle ich das auch häufig. Und die sagt dann immer, boah, ich kann doch jetzt hier keine Zeugnisse hochladen und so weiter. Und ich sage, so einen Elternbrief, den kannst du doch mal schnell, das dauert. Nee, also egal mit wem ich spreche, es ist tatsächlich für mich aus meiner Perspektive noch ein Nischenthema. Und deswegen begleitet mich ja so intensiv diese, zumindest Sorge ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall diese Aufmerksamkeit, die wir hoffentlich auch mit diesem D21-Index dann entsprechend sensibilisieren.
Und Sandy, was sagt die Studie wirklich?
Genau, ich glaube, das muss man auch nochmal differenzieren. Und Olli, das hast du gerade eigentlich schon sehr, sehr schön gemacht mit diesem, hat es schon Alltagsrelevanz? Wir sehen, 39% haben angegeben, dass sie künstliche Anwendung, künstliche Intelligenz schon mal genutzt haben. Hier muss man aber ganz klar nochmal den Einschub machen. Damit meinen wir, und es gab es auch Beispiele in der Befragung, wirklich Anwendungen, die dafür bekannt sind, dass es künstliche Intelligenz ist. Also ChatGPT, DeepL, Gemini hast du vorhin auch genannt. Also wirklich die Anwendungen, die auch so vermarktet werden. Viele wissen eigentlich gar nicht, und spreche mal über meine Mama, die den wahrscheinlich auch nicht hören wird, diesen Podcast.
Wir machen den Platz nur für uns.
Genau. Von deiner Mama habe ich die Kontaktdaten noch nicht.
Besser ist es. Genau. Wenn ich meine Mama fragen würde, Mama, nutzt du eigentlich künstliche Intelligenz? Dann würde sie zu mir sagen, nee, das mache ich nicht. Und dann würde ich sagen, naja, guck doch mal dein Handy an. Was du mit deinem Handy? Die nutzt Spotify, sie nutzt Google, sie nutzt Instagram. Also sie nutzt ja schon ganz, ganz viele Anwendungen, in denen auch künstliche Intelligenz steckt. Aber ich glaube, genau dieses Bewusstsein ist eben auch noch gar nicht so richtig bei vielen angekommen. Bei uns in der Digitalbubble absolut. Aber ich denke, da draußen im Alltag vieler Menschen ist das eben nicht da. Und was wir aber sehen, wer wirklich viel schon auch bewusst solche Anwendungen nutzt, sind die jungen Leute. Also das sehen wir schon, Schülerinnen, Gen Z sozusagen, die von 15 bis 29, die nutzen das schon häufiger, also ne, mehr als die Hälfte. Aber auch da wieder die Frage, wofür nutzen sie es eigentlich? Wir sehen zum Beispiel, die zweithäufigste Nutzungsanlass ist aus Spaß, weil es mir Freude macht, weil ich mal was ausprobieren wollte. Was an sich ja überhaupt nicht verwerflich ist, so lernen ja die meisten. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, inwiefern wird das Potenzial von künstlicher Intelligenz eigentlich schon erkannt und genutzt, so wie wir es vielleicht nutzen in unserem Alltag?
Also in unserer Bubble gehen wir ja eigentlich davon aus, dass wir alle totale KI-Optimisten sind, aber das ist ja gar nicht so. Ich habe gestern war es, glaube ich, spaßeshalber im Heise-Forum nachgeschaut, nach der Veröffentlichung des Index, gab es eine Meldung ganz früh und dann habe ich wirklich mal reingeschaut in die Kommentare und ein Großteil stammt ja vor allem von IT-affinen Menschen, war eher negativ. Was soll ich mit der KI? Die halluziniert doch nur, die bringt mir überhaupt keinen Mehrwert. Da war ich schon verblüfft und Olli, ich habe keine Idee, warum das so negativ dort auch diskutiert worden ist. Hast du eine?
Ja, ich glaube vor allem Ängste, Verlustängste. Also ich würde sagen, ich war am Anfang auch sehr skeptisch und habe gesagt, oh, KI und wie, die macht jetzt meinen Job und wie auch immer. Aber du hast das eben so schön gesagt, ich habe eine Weile gebraucht. Meine Resilienz ist wohl nicht so hoch, wie ich das selber von mir erwarte. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich diese Symbiose identifiziert habe zwischen mir und künstlicher Intelligenz. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was die künstliche Intelligenz kann und nutze es inzwischen als Werkzeug. Weiß aber um die Schwächen, Frank, weiß darum, dass sie halluziniert, weiß, dass ich Ergebnisse nochmal prüfen muss und kann es auch abschätzen im Sinne von Quellen und so weiter und so fort. Das ist aber, ich glaube, eine Entwicklungsleistung, die jeder durchleben muss. Und diese negativen Aspekte, die ich auch selbst geteilt hätte und auch immer noch vielleicht in Teilen heute noch teile, ist, man ist in der frühen Phase. Genauso wie damals das Internet, das war auch eine Bedrohung, Suchmaschinen. Wir müssen, glaube ich, eine Weile einfach das Thema begleiten, um Vorteile und Nachteile zu trennen. Und da ist ganz, ganz wichtig, und da komme ich auch nochmal auf den D21-Index, die Leute frühzeitig damit in Verbindung zu bringen. Ich habe ja eben erzählt in unserem Intro, ich unterrichte oder ich in der Grundschule programmieren und so weiter und so fort, helfe jungen Menschen vor allem. Je früher wir die mit der Digitalisierung in Berührung bringen, desto stärker sind die Fähigkeiten, Vor- und Nachteile zu unterscheiden. Ja, also wirklich, wie du das eben sagtest. Und ich glaube, das kommt daher, wir sind noch sehr früh in Bezug auf KI.
Ja, ich bin gespannt, wenn selbst, sag ich mal, in unserer Kernbubble
das noch so diskutiert wird und in welche Richtung es geht.
Ist das denn bei dir auch so, Frank? Ich meine, du leitest ja KI und diese Themen in der Sparkasse. Ist das so? Ich würde sagen, wir als Sparkasse oder zumindest die Bereiche, die du da vertrittst, ist es doch eher ein positives Sentiment, oder? Um die Frage mal zurückzustellen.
Okay, jetzt muss ich mal eine Frage beantworten. Also ich erlebe tatsächlich viel Unwissen. Ich denke, wir sind ein gutes Spiegelbild dessen, was der Index auch zeigt. Also alle haben irgendwie mitbekommen, KI ist ein wichtiges Ding. Aber so viele jetzt, gerade auch Mitarbeitende bei uns, ne, Kolleginnen und Kollegen, haben es noch gar nicht wirklich genutzt. Jetzt würde ich ja sagen, ist prima, haben wir noch einen Wettbewerbsvorteil und der ist tatsächlich noch da. Also an vielen Stellen nutzen wir ja schon KI-Möglichkeiten. Das merkt noch keiner. Ist auch gar nicht schlimm. Aber wichtig ist es halt dann in Zukunft zu zeigen und auch zu verstehen, wie man mit KI vernünftig umgeht. Das ist eine der Hauptaufgaben, die wir auch hier im Sparkassenumfeld haben für unsere Mitarbeitenden. Und das sind immerhin über 300.000. Und da sind wir ganz am Anfang. Da hilft es auch nur bedingt, dass uns der AI-Act ja vorschreibt, dass wir Schulungen anbieten müssen. Die Schulung alleine macht es noch nicht. Die Leute müssen es erleben und sie müssen es nutzen. Und jetzt nutze ich das ganz geschickt für einen Übergang zu einem anderen Schwerpunkt in dem Index, nämlich zum Schwerpunkt Bildung. Wir hatten gerade schon kurz drüber gesprochen. Also meine jüngere Tochter, die macht jetzt Abitur, die nutzt ChatGPT seit dem Podcast, den wir vor 2 Jahren gemacht haben und ich ihr das gezeigt habe. Und ich habe gedacht, das interessiert die null. Am nächsten Tag hat sie das verwendet. Und zwar vernünftig verwendet. Also so, dass sie schon ChatGPT nutzt, da reinpromptet, aber auch immer hinterher sich anschaut, was sind die Quellen. Und da würde ich schon sagen, da bin ich relativ stolz auf meine jüngere Tochter. Aber das fängt ja noch viel früher an. Deine Ehefrau ist ja Rektorin einer Grundschule und das Thema Bildung und auch Kompetenzen im Bildungswesen zur Digitalisierung ist, glaube ich, auch etwas, was ihr euch angeschaut habt im Index-Handy. Jetzt in eure beide Richtungen die Frage. Erstmal an den Olli. So, wie ist es denn mit dem Thema Digitalisierung an einer Grundschule in der Provinz in Nordrhein-Westfalen? Findet das da statt? Ist das, was da stattfindet, bei deiner Frau typisch? Wie würdest du das sehen?
Hat er gerade Provinz gesagt?
Ja, das gehört.
Also wenn ihr jemand außer mir Bornheim kennt,
möge er mir...
Bitte?
Ist er nicht der Senfer? Bornheimer Senf.
Ich glaube.
Das muss das Frankfurter Bornheim sein. Ich meine, ich lebe in dem Bornheim oder bei dem Bornheim in Köln im Rheinland. Und das ist nicht die Provinz. Wir Kölner behaupten, dass wir das Zentrum der Welt sind. Und lieben unsere Stadt, wie auch ganz groß am Eingang steht. Aber um auf deine Frage einzugehen. Ich bin ein fester Verfechter, Digitalisierung sehr früh zu bilden. Ja, also schon in der Grundschule. Und das hat für mich, ich mache das seit 5, 6 Jahren und meine Frau macht das eigentlich hauptberuflich, ich nur unterstützend, hat vor allem einen inklusiven Grund, nämlich die Mädchen abzuholen. Denn wenn man in der Grundschule anfängt, Digitalisierung auszubilden, dann verliert man die Mädchen nicht. Wenn man erst in der weiterführenden Schule entsprechend damit anfängt, dann gibt es schon diese Gender-Trennung und Programmierung und Digitalisierung im Computer ist eine Nerd-Sache, Jungsache. Und das heißt, dann hat man, wenn man erst in der 5., 6. Klasse anfängt, hat man die Jungs immer noch dabei, aber die Mädchen verloren. Und das sehen wir heute nach 25, 30, ich bin jetzt seit 30, 35 Jahren in IT. Ich habe den Eindruck, es sind immer noch genauso wenig Frauen, Mädchen dabei wie vor 30 Jahren. Und das liegt daran, dass wir früh beginnen müssen. Und das heißt, der Grund, warum ich damit eingestiegen bin oder eingestiegen sind, ist, die Mädchen mitzunehmen. Und das können wir, glaube ich, auch empirisch beweisen. Wir haben also wirklich Coding for Future, also in der 2. Klasse, in der 3., in der 4. Klasse Programmieren beigebracht. Und das Ergebnis war, die Mädels waren besser als die Jungs. So, und genauso würde ich überleiten in Form von digitaler Resilienz. Also das, was du ja oder wir vertreten mit dem Index. Je früher wir diese Resilienz ausbilden, desto mehr profitieren wir davon. Und das wäre jetzt meine einfache, nicht wissenschaftliche Antwort auf deine Frage.
Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen beim Thema digitale Bildung bleiben, weil ich auch da den Index super interessant fand. Und das, was du gerade erzählt hast, was an der Schule deiner Frau passiert, das finde ich jetzt im Index nicht so ganz wieder. Wie sieht's denn aus? Wie hat sich denn die Digitalisierungskompetenz im Bildungswesen entwickelt die letzten Jahre über die verschiedenen Indizes hinweg?
Wir schauen uns 2 Sachen an. Zum einen fragen wir wirklich einfach die Bürgerinnen und Bürger, wie sie das denn einschätzen, ob Schulen denn die notwendigen Kompetenzen vermitteln. Und das wären ja vielleicht welche, Olli, die ihr da vermittelt. damit Schülerinnen und Schüler eben international auch mithalten können. Weil wir sehen ja in verschiedensten Bildungsstudien von PISA über die ICSEAL-Studie, dass Deutschland Mittelfeld ist. Und das ist vielleicht noch nett ausgedrückt bei vielen Punkten. Und wir sehen wirklich, seit vielen Jahren ist da ein ganz, ganz niedriger Wert. Also in diesem Jahr sagen 30%, dass sie das Gefühl haben, Schulen leisten das. Nun ist das natürlich ein Gefühl, man müsste das natürlich nachprüfen und ich denke, Olli, bei euch würde ich sagen, es ist auf jeden Fall gegeben, aber an vielen anderen Schulen eben vielleicht auch nicht. Das ist das eine. Aber was wir uns eben auch anschauen ist, wie sieht es denn nun wirklich aus mit den Kompetenzen? Und da zeichnet sich in meinen Augen ein ziemlich düsteres Bild, weil die Kompetenzen seit Jahren stagnieren, obwohl wir ja wissen und sehen, dass die digitale Welt sich weiter dreht. Das beste und einfachste Beispiel sind die digitalen Basiskompetenzen. Also das ist dann wirklich gar nicht Programmieren, sondern das ist Texte mit Textprogrammen produzieren oder Fotos und Videos mit dem Smartphone verschicken oder aber auch zum Beispiel sichere Passwörter verwenden. Ganz, ganz zentral eigentlich. Und wir sehen, wir haben insgesamt 5 digitale Basiskompetenzen. Das ergibt sich daraus, dass wir uns an der Europäischen Union orientieren. Die haben den sogenannten DIC-Comp, das ist ein Rahmenwerk und da gibt es 5 Kompetenzfelder und aus jedem Kompetenzfeld eine einfache, grundlegende Kompetenz. Und alle 5 Basiskompetenzen haben nur 49%. 49%, das heißt, jeder zweite oder jede zweite hat die eben nicht. Übrigens auch bei den SchülerInnen, da sind es 48%. Das ist wirklich, und wenn wir mal, um sich ein Bild davon zu machen, wie wenig das ist, das Ziel für alle europäischen Mitgliedstaaten bis 2030 sind 80. Wer jetzt nachrechnen möchte, es fehlen noch 31.
Und bei einer Steigerung von jährlich 1% wird's knapp?
Richtig, beziehungsweise tatsächlich gar keine Steigerung bei diesem Indiz.
Okay.
Es gibt gar keine Steigerung. Es stagniert seit 2 Jahren. Das heißt, wir müssten jetzt so richtig, richtig auf die Tube drücken, wenn wir das noch erreichen wollen.
Dann mal los.
Aber woran, also das finde ich hochinteressant. Ich habe auch den Eindruck, dass wir uns nicht zwingend weiterentwickeln. Aber woran glaubst du, liegt es? Also ich meine, der Index misst erstmal. Er gibt ja jetzt nicht vor, wie wir die Probleme lösen sollten. Ist auch nicht das Ziel dieses Index. Aber hast du ein Gefühl oder würde ich mal sagen, eine Einschätzung, woran das liegt?
Ein Grund ist, wenn wir über Schule jetzt auch nochmal sprechen wollen vielleicht, was du auch gesagt hast. Das eine ist natürlich die Debatte, wenn wir über digitale Bildung sprechen, ist halt ganz oft Geräte. Gibt es Geräte in den Schulen? Gibt es einen Internetanschluss in den Schulen? Das ist auch eine wichtige Debatte und ich finde es auch super, wenn es das alles gibt. Aber die viel wichtigere Frage ist doch, welches Wissen wird in den Schulen vermittelt über die Digitalisierung? Gibt es eine digitale Grundbildung? Wird eben mehr vermittelt als, vorhin hatten wir es kurz drüber, Wischkompetenzen? Also, dass man diese Geräte verwenden kann, werden eben auch Dinge vermittelt, die den Schülerinnen und Schülern helfen, diese digitale Welt zu verstehen und mit ihr eben auch kompetent und mündig umzugehen. Ich glaube, das muss, wie du gesagt hast, ich würde sofort unterschreiben, man muss da ganz früh anfangen. Ich finde auch, da kann man in der Grundschule schon anfangen. Weil man muss ja gar nicht flächendeckend alle vor einen Laptop setzen, aber man muss flächendeckend diese digitale Grundbildung leisten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da braucht es pädagogische Konzepte. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz viele Leute, die sind ja nicht mehr in der Schule. Die sind raus aus dem formalen Bildungsweg. Aber auch die müssen wir ja erreichen. Und deswegen fordern wir als Initiative DR29 eben auch eine digitale Kompetenzoffensive. Wirklich flächendeckend eine Lern- und Weiterbildungskultur über die gesamte Lebenskette, um das eben zu adressieren. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei, wenn ich dich fragen würde, Olli, was würdest du sagen, was sind digitale Kompetenzen? Was sind die wichtigsten digitalen Kompetenzen? Was sollte jeder können?
Wow, die Frage ist jetzt nicht vorbereitet. Also habt ihr noch eine Stunde Zeit?
Ich habe ein bisschen Sorge, ja.
Also ich glaube jetzt, das ist fast eher eine politische Antwort als eine rein technische. Die größte Kompetenz, die ich mir wünsche, ist wirklich unterscheiden zu können und auch bewerten zu können, was dir der Computer als Antwort gibt. Ja, also wenn ich wirklich weiter in die Zukunft gucke, also ganz weit, dann wünsche ich unserer Gesellschaft, dass sie auf der einen Seite die digitalen Mittel nutzt, aber auch gleichzeitig lernt zu unterscheiden. Wir haben eben von Halluzinieren gesprochen, ja, von Google-Ergebnissen. Ich habe das schon beobachtet. Jetzt muss ich leider wieder meine Tochter als Beispiel bringen. Die ist Mutter, junge Mutter, und die fragt das Internet halt immer nach Tipps für junge Mütter. Also wirklich wie ein Arztersatz, ja. Und da habe ich einfach immer die Sorge, dass das Google-Ergebnis schon als die nackte Wahrheit betrachtet wird. Ne? Und die Fähigkeit, das zu unterscheiden, haben wir schon bei Suchmaschinen seit 15 Jahren. So, und die junge Generation nimmt das, was Google ausspuckt oder als Gott gegeben hin, als die Antwort. Und dann legt mir meine Tochter vor, guck mal, das hat das Internet. Ja, und ich sage, bist du wirklich sicher? Und das wird bei KI noch viel, viel schlimmer, weil die KI-Ergebnisse sehen so wie die nackte Wahrheit aus. Ja, und dann nehme ich einfach den Text, 4 Seiten, kopiere den rein und sage, das ist mein Ergebnis. Und das wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft die Mittel nutzt, aber die Fähigkeit hat, wirklich richtig und falsch, gut und böse noch zu unterscheiden. Das ist wirklich tatsächlich politisch, aber ich glaube, das ist eine digitale Fähigkeit.
Und da sind wir tatsächlich ja schon bei einem anderen Aspekt angekommen, nämlich zum Thema Kommunikation und Information. Auch dazu sagt der Index ja was. Und gerade eben zu den Fragestellungen, wie gehen Menschen denn mit Informationen im Internet um? Nehmen sie das für bare Münze? Können sie unterscheiden zwischen richtigen und falschen Informationen? Meine Hoffnung wäre ja gewesen, dass die 80%, die sind gerade schon mal gefallen, also wir sind doch wieder bei Prozentwerten, durchaus in der Lage sind, zwischen richtig und falsch zu erkennen. Jetzt erleben wir ja gerade eine Welt, wo Fakten immer weniger offenbar als Wahrheit genommen werden und man sich eigentlich ausdenken kann, was man will. Zeigt das auch eure Studie?
Falls es mir erlaubst, Drang, einmal ganz kurz noch, weil ich fände Ollis Antwort sehr, sehr gut und wichtig, würde aber sagen, das war sozusagen für mich ein wichtiges Beispiel zu sagen, das ist deine Antwort, ich finde die richtig, richtig gut. Ich glaube aber, dass wenn ich jetzt dich fragen würde, was wäre die Kompetenz, die du nennen würdest, und wenn ich jetzt vielleicht noch draußen auf der Straße 3 Leute fragen würde, würde jeder eine andere Antwort geben. Um das nochmal zu Ende zu führen, diesen Gedanken, warum kommen wir da nicht weiter? Ich glaube, es fehlt auch an einer allgemeingültigen Definition oder auch einer allgemeingültigen Einigung darüber, welche Kompetenzen vermitteln wir jetzt systematisch? Was sind die Kompetenzen, die alle haben sollten, über diese digitalen Grundkompetenzen hinaus? Und das war mir noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube nämlich, dass jeder und jede was anderes darunter versteht, was sind digitale Kompetenzen? Und deswegen wird es eben auch nicht systematisch vermittelt, weil es eben keinen Konsens so richtig darüber gibt. Das wollte ich nochmal als Punkt gemacht haben, sonst wirkt es so ein bisschen losgelöst, meine Frage an dich. Also
ja, absolut, das ist ja auch richtig. Deswegen sage ich, haben wir eine Stunde Zeit. Eigentlich, man muss das abschichten.
Genau.
Aber das ist halt so eine persönliche Sorge, die mich umtreibt. Ich bin totaler Fan. Ich war auch damals ein totaler Fan, muss ich, kleine Anekdote. Frank kennt mich. Ich bin vor 20 Jahren rumgelaufen und habe damals den Vorstand der Sparkasse schon belästigt. Guck mal, hier Smartphone müssen wir machen und die Welt ist gut und super. Und nach 20 Jahren, wenn ich alle nur noch mit einem Handy rumsitzen sehe, selbst im Theater und alle haben das Handy oder in der Bahn alle Handy, keiner spricht mehr miteinander, das Handy liegt auf jedem Tisch, dann denke ich mir, 20 Jahre zurück, war das eigentlich so cool, als der Lauer rumgelaufen ist, hat gesagt, ey, Smartphone, Apple ist alles, was wir brauchen. Die Zukunft sieht rosig aus. Ne? Also deswegen, da ist einfach eine Historie. Deswegen, aber du hast absolut recht. Wir haben sowas auch. Digitale Kompetenzen, das kann man schon standardisieren. Das kann man in Katalogen, da kann man das ausbilden. Führt am Ende des Tages aber genau zu dem Zielbild, was ich sage. Wir müssen es methodisch nutzen können. Aber auch diese Verantwortung zu unterrichten, dass man das nicht einfach nimmt, was da auf dem Bildschirm steht. Und ich selber mache das inzwischen. Ich nutze KI wirklich täglich und ich beobachte mich dabei, wie ich dann keine Lust mehr habe, diese 4 Seiten, die mit Gemini jetzt gerade zusammengestellt hat, zu lesen. Und dann sage ich einfach, das wird schon richtig sein.
Ja.
Da weißt du, das ist bei mir schon so. Ne?
Genau.
Und dann denke ich mir, wow.
Und dann eben, genau, auf diesen Punkt zurückzukommen.
Genau.
Wir sehen es ja auch. Also 44% sagen ja, die Ergebnisse, die die Suchmaschine mir ausspuckt, sind grundlegend vertrauenswürdig. Prinzipiell.
Egal was
da kommt. Und das ist ja so ein bisschen Algorithmen. Die ersten Algorithmen, die bei den Suchmaschinen geholfen haben, dass da sinnvolle Ergebnisse gekommen sind. Super gut. Ich glaube wirklich, das hat das Suchen nach Informationen revolutioniert. Heute bin ich manchmal der Meinung, wenn wir über Informationen, aber auch über Kommunikation im Internet sprechen, waren die Algorithmen wirklich so eine gute Idee? Ist das so super, dass mir die Maschine sagt, was sie denkt, was ich jetzt sehen sollte? Bin tatsächlich zurückgekehrt zu auch sozialen Medien, die keine Algorithmen nutzen. Gibt es noch, wird kaum noch genutzt, aber die gibt es noch und das ist ein ganz anderes Nutzungserlebnis. Und wir sehen, es gibt einen substanziellen Teil der Bevölkerung, die zum Beispiel sagen, Mensch, ich ziehe mich mittlerweile aus dem Internet zurück, aus Angst vor Anfeindungen, Hass und Hetze. Wir sehen, dass gerade mal 57% sich zutrauen, zu beurteilen, ob eine Information seriös ist oder unseriös. Noch weniger trauen sich zu beurteilen, ob das, was ihnen da jetzt gerade angezeigt wird, eine vertrauenswürdige Quelle ist oder nicht. Und durch diese Algorithmisierung, durch diesen Automation Bias, den wir mittlerweile alle haben, was du gerade gesagt hast, dass die KI ist gut, das wird schon stimmen. Im Fluggewerbe, habe ich in meinem Studium gelernt, seitdem fliege ich nicht mehr so gerne.
Ich übrigens auch nicht.
Ist tatsächlich der Autopilot. Der Autopilot hat dazu geführt, dass Piloten und Pilotinnen nicht mehr so gut fliegen können. Es gab in San Francisco einen Unfall, weil der Autopilot ausgefallen ist und die Landung nicht mehr so drin saß oder nicht mehr so drin war und das Flugzeug über die Landebahn hinaus in die San Francisco Bay gestürzt ist. Und das ist dieser Automation Bias. Man vertraut darauf, die Maschine ist so zuverlässig. Die hat mir jetzt 99 Mal ein tolles Ergebnis geliefert. Beim 100. Mal wird es doch auch super sein.
Jetzt muss ich leider noch eine Anekdote reinbringen, wieder mit meiner Tochter. Meine Tochter ruft mich an und sagt, ihr Handy ist alle irgendwo im Ruhrgebiet und sie hat kein Google Maps mehr. Mit dem Auto unterwegs, also schon mit Führerschein Auto und weiß nicht mehr, wie sie nach Hause kommt. Nur wirklich, also das war für mich ein Erlebnis, das ist schon länger her. Ja, ich glaube, sie konnte nicht mehr nach Hause und ich attestiere meiner Tochter eine hohe Intelligenz, aber Google ging nicht mehr, Handy alle und sie stand da und dann habe ich wirklich am Telefon gefragt, guck mal, was siehst du denn auf den Straßenschildern? Was zeigt es an? Und dann habe ich sie per Telefon, sie hatte ein einfaches Telefon noch mit, dann wirklich navigiert und sie hat nach Hause gefunden. Also ist immer noch meine Tochter und immer noch verfügbar, aber das ist natürlich etwas, das ist jetzt humoristische Einlage, aber wir sollten es nicht unterschätzen.
Wer weiß, ob sie noch deine Tochter sein will, wenn sie doch den Podcast hört.
Frank, den Link.
Vielleicht sollte ich das besser schneiden. Müssen wir mal schauen. Ja, also auch allein über dieses Thema, ne, wie gehen Menschen mit Informationen, Kommunikation um, könnte man, glaube ich, prima eine eigene Folge machen. Gibt's ja auch ganz viele Podcasts, die sich damit beschäftigen. Was ich ganz spannend fand, eigenes Erleben, es gibt ja eine Reihe von Selbsttests, die man machen kann, erkenne ich, ob eine Information richtig oder falsch ist. Es gibt ganz tolle Angebote, eins kann ich auch in den Shownotes verlinken, weil ich das nämlich letztes Jahr mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemacht habe. Ich will jetzt nicht die Ergebnisse verraten, aber das war für den einen oder anderen doch nochmal der Anlass, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen.
Aber warte mal ganz kurz. Wenn die sich zurückziehen aus dem Internet, weil sie dem nicht mehr vertrauen, dann ist das ja eigentlich nicht gut im Sinne unserer Studien. Ne?
Ja, klar.
Wir wollen ja digital only. Wir wollen ja möglichst, dass die Leute digital only unterwegs sind, damit sie halt mit den Medien umgehen lernen. Und wenn sie sich dann zurückziehen, ne, weil sie halt Facebook und wie sie alle heißen, ihnen einfach oder Google oder KI gar nicht mehr trauen, ist das eigentlich total kontraproduktiv. Man versteht die Motivation. Ja. Ich selbst habe ja auch schon keinen Bock mehr, wenn ich da irgendwie auf X meine Timeline sehe und denke, what the fuck, was sehe ich da eigentlich? Ja, das habe ich nie abonniert.
Ja.
Aber das ist schon ein ganz schönes, würde man sagen, Spannungsverhältnis. Ne? Auf der einen Seite keine Lust mehr auf das, was wir da erleben. Und auf der anderen Seite sagen, aber du musst da rein. Ne? Um genau diese Resilienz zu erhalten, zu erlernen, whatever. Ja.
Richtig. Und warum die Menschen sich zurückziehen oder eben ausklinken aus dem Digitalen oder zumindest nicht am Ball bleiben wollen, diese Gründe sind ja vielfältig. Das kann genau sowas sein. Ich hatte so viele schlechte Erlebnisse, dass ich jetzt gesagt habe, komm, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Es kann auch einfach sein, ich fühle mich überfordert, möchte das aber nicht zugeben. Also man muss auch mal sehen, die Menschen haben auch, mittlerweile ist dieses, man muss digital sein, sonst ist man irgendwie nicht minderwertig. Aber du weißt, was ich meine. Das ist so ein gewisser Druck schon da, dass man mithalten muss. Und das ist auch eine gewisse Scham natürlich, wenn man nicht mithalten kann. Das sehen wir auch. Es ist den Leuten auch unangenehm, wenn sie was digital nicht hinbekommen. Und das ist aber genau das falsche Gefühl, weil wir wollen ja eigentlich, dass sie sagen, oh, ich krieg das nicht hin. Kannst du mir helfen? Gibt's da Angebote für mich? Wie kann ich da mich verbessern? Und Scham führt aber eher dazu, dass man sich zurückzieht, dass man das dann eben nicht macht und soll bloß keiner merken, dass ich das nicht konnte. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, Viertel sagt, ich fühle mich alleingelassen mit dem Ganzen. Ich fühle mich alleingelassen mit der Digitalisierung. Und ich glaube, wenn wir fordern das ja, digital only, wir fordern das nicht, weil wir jetzt eine Zwangsherrschaft der Digitalisierung hier verordnen wollen, sondern weil wir sagen, der Druck steigt sowohl auf die Anbieterseite, zu sagen, okay, wenn jetzt alle mein Angebot nutzen können müssen, dann muss das so einfach wie möglich und so sicher wie möglich sein. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, ich kann nicht mehr auf analog ausweichen, ich muss mich dem jetzt stellen, ich muss mir Hilfe suchen. Und es braucht dann auch die Hilfe- und Unterstützungsangebote, das muss ich nochmal ganz klar betonen. Aber die muss ich dann auch in Anspruch nehmen und mir helfen lassen von dieser analogen Eisscholle rüber in dieses digitale Festland und mir dann auch zeigen lassen, wie kann ich denn das für meinen Vorteil nutzen. Weil ganz ehrlich, dass nur 53% sagen, Digitalisierung hat einen Vorteil für mich und mein Leben, das ist doch viel zu wenig. Das müssen viel mehr sein. Und wenn das mehr werden, dann glaube ich auch, dass die Resilienz steigt und dass man auch lieber am Ball bleibt und dass zum Beispiel auch die Zahl abnimmt, dass wirklich 27% sagen, ich habe mir gar kein digitales Wissen angeeignet in den letzten 12 Monaten. Also nicht mal ein YouTube-Video angeschaut oder in einem Forum irgendwas gemacht. Nichts.
Aber du könntest es ja umdrehen und sagen, 3/4 haben das getan.
Natürlich, aber die ist natürlich auch die Frage, diese 27%, was machen wir dann mit denen?
Auf jeden Fall muss ich hier fürs Protokoll geben, Sandy hat all die Zahlen im Kopf. Sie liest, also sie hat keinen Zettel hier auf dem Schreibtisch und liest auch nicht ab. Aber ganz ehrlich gesagt, ich finde diese Strategie, die ist ja neu.
Ja.
Die ist ja disruptive. Ich muss zugeben, ich habe sie erst beim zweiten Mal lesen verstanden, weil sie nicht so offensichtlich direkt ist. Aber sie ist absolut total nachvollziehbar. Wir haben ja jetzt die Tage die Vorstellung, wir haben im DSGV vielleicht auch nochmal, wir haben im DSGV übermorgen die Veranstaltung, wo er vorgestellt wird offiziell. Bin mal gespannt, ob das auch so aufgegriffen und verstanden wird, wie meines Erachtens einleuchtend das auch dargestellt ist, ja.
Ich auch.
Ich hatte ja schon früher in der Schule immer das Problem, auf Lücke zu lernen und habe mich immer über Vollständigkeit gefreut. Wir haben heute schon ganz viel über Aspekte des Digitalindex gesprochen. Mir fehlen noch zwei, die ich beide sehr relevant finde. Und da würde ich auch gerne noch mal ganz kurz mit euch drauf zu reden kommen. Zum einen habt ihr ja auch den Aspekt Digitalisierung und Umwelt abgefragt. Ja, man könnte ja auf die Idee kommen, dass Digitalisierung entweder ganz schlecht ist für den Klimawandel oder vielleicht sogar hilft. Wie sehen es denn die Menschen, die ihr gefragt habt?
Ja, die sind unentschieden, kann man, glaube ich, zusammenfassen.
Das ist mal was Neues.
Für alle, die darüber nachdenken, Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema zu befragen, es ist wirklich, wirklich schwierig. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, weil man im Grunde zwei riesengroße Transformationsthemen abfragt. Zum einen die digitale Transformation, die schon schwer zu greifen ist, und dann den grünen Wandel, der auch schwer zu greifen ist. Und jetzt soll es darum gehen, wie das miteinander in Beziehung steht. Und diese Komplexität der Frage sieht man auch im Antwortverhalten. Also wir sehen, dass ehrlich gesagt es sehr wenig Fragen gibt, wo so viele Menschen gesagt haben, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Oder die auch sagen, es hat gar keinen Einfluss. Fand ich auch interessant, weil also man, ich glaube, er hat einen positiven und einen negativen, aber dass es keinen Einfluss gibt, würde ich nicht behaupten.
Nee, das liegt ja auf der Hand. Ne? Also
richtig.
Überall hört man, KI braucht Unmengen an Strom.
Richtig.
Ganz schlimm. Ich würde zum Beispiel sagen, ich finde Digitalisierung super, weil ich damit mein ganzes Haus automatisiere und die Solaranlage mit steuern kann und die Lampen immer lustig an- und ausschalte zum Leidwesen des Rests der Familie. Also man kann ja wirklich beide Facetten dem abgewinnen.
Richtig, richtig. Und was interessant ist, ist dann aber, dass beides nicht so wirklich gesehen wird. Also die einzigen, die jüngste Generation, die hat noch so ein bisschen den Glauben an die Digitalisierung, an ihre positive Wirkung.
Okay.
Aber ansonsten sehen wir wirklich, dass viele immer mehr dahin gehen zu sagen, ach, eigentlich hat es entweder gar keinen Einfluss oder ich kann es auch einfach gar nicht sagen.
Mhm.
Was für mich wirklich auch die Überforderung mit dem Thema ausdrückt, weil, wie du gerade gesagt hast, irgendwie beides und irgendwie verstehe ich es aber auch nicht so richtig.
Wäre auch jetzt nicht mein erstes Thema, wenn ich an Digitalisierung denke, muss ich ganz ehrlich sein. Aber was auf jeden Fall ein Thema für mich ist, weil ich es auch beruflich einfach als Thema habe, ist halt die Auswirkung von Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Mhm. Und Olli, wir predigen ja schon, man kann durchaus sagen, seit Jahrzehnten, dass man Digitalisierung mehr in den Fokus nimmt. Und es ist ja auch an der einen oder anderen Stelle was passiert. Aber wir sind ja immer noch nicht durch mit Digitalisierung. Und auch dazu gibt ja der Index Auskunft. Olli, welche Rolle spielt denn Digitalisierung bei der Wertschöpfung von Unternehmen? Und vielleicht noch wichtiger, welche Rolle spielt Digitalisierung angenommen für den Einzelnen, für den Arbeitnehmenden? Wir haben ja alle irgendwie damit zu tun, haben vielleicht Ängste, sehen vielleicht Möglichkeiten. Wie sieht's da aus? Erstmal, Olli, wieder an dich die Frage.
Ja, ich will jetzt nicht so ausschweifend antworten, aber ich glaube eher an die wertschöpfende Richtung. Dass wir haben heute einen großen Digitalisierungsstau. Wir haben nicht genug Entwickler, nicht genug Server, whatever. Also das heißt, ich glaube, man könnte viel mehr produzieren, wenn man mehr helfende Hände hätte. Und diese helfenden Hände könnten durch KI unterstützt werden. Das heißt, entstehen neue Produkte, neue Jobs. Da gibt es durchaus sehr viele Chancen. Und deswegen sind ja auch alle sehr engagiert. Was wegfallen wird, perspektivisch sind die einfacheren Tätigkeiten. Da, wo automatisiert werden kann mit KI. Aber ich glaube, dass die Nettoeffekte positiv sind. Ich glaube nicht an den großen Jobverlust und Arbeitsplatzabbau, sondern eher, wie das halt immer in der Industrialisierung war. Am Anfang fallen gewisse Jobs weg. Es gibt gewisse Ängste. Aber perspektivisch hoffe ich auf mehr Wachstum, auf mehr Jobs, auf interessantere Jobs vor allem, auf mehr Erfüllung und dementsprechend eigentlich auch auf eine größere Zufriedenheit in der Gesellschaft. Ob das so eintritt, wissen wir nicht. Wir haben ja heute schon häufig über die Risiken auch gesprochen, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, Industrialisierung böse und danach übernehmen Maschinen die Macht. Vielleicht bin ich dazu optimistisch, aber das wäre meine Antwort.
Ja, und wie sind die anderen Menschen, die ihr so gefragt habt? Ich habe quasi gerade mal ein Kurzinterview gemacht. Das könnt ihr für den nächsten Index vielleicht nehmen.
Sehr, sehr gut. Also zumindest 50%. Olli, stimmen dir erstmal zu, dass sie sich freuen würden, wenn KI ihnen monotone, langweilige Aufgaben abnimmt. Das ist wirklich auch eine Hoffnung, die viele teilen. Und gleichzeitig, wie du auch, teilen nur sehr wenige die Angst, nur 15%, dass sie jetzt überflüssig werden durch KI, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Gleichzeitig muss man wahrscheinlich auch immer unterscheiden zwischen Beruf und Tätigkeit. Also ich glaube auch, dass viele Berufe erhalten bleiben, sich aber doch sehr grundsätzlich ändern können, dass sich Tätigkeiten verändern, Tätigkeiten wegfallen, neue Tätigkeiten aber auch entstehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wissen die Leute um diese transformative Kraft, die in der Digitalisierung, vor allem auch in der künstlichen Intelligenz steckt, wenn es um ihre eigene Tätigkeit geht? Weil wir sehen schon, 77% sagen ja, also bis 2035, ich glaube schon, dass da Tätigkeiten oder sogar ganze Berufe wegfallen, aber nur 27%, also wirklich 50% weniger, sagen, ja, es könnte auch meinen eigenen Arbeitsplatz betreffen. Und das ist schon ein Problem, also noch gar nicht, weil ich möchte, dass die Leute Angst haben, sondern weil ich möchte, dass die Leute ein Verständnis dafür bekommen, wie mächtig diese neuen Technologien eben auch sind und dass sie eben nicht nur in Bürojobs das Arbeiten verändern, sondern in der Produktion, in der Landwirtschaft wird sich ganz viel verändern. Und wenn ich mir dann anschaue, es sagen zwar 63%, ja, ich habe schon digitale Fähigkeiten in meinem Job gebraucht, und zwar unabhängig von der Tätigkeit oder der Branche, in der sie arbeiten. Und dann aber sagen nur 16%, ich habe mir in den letzten 12 Monaten irgendwelche Weiterbildungen von meinem Arbeitgeber gegeben, sozusagen, habe die genutzt für mich. Und nicht, weil es die nicht gibt, sondern weil ich kein Interesse hatte. Da ist wirklich für mich so dieser Punkt, wissen die Menschen eigentlich, dass sie da auch am Ball bleiben müssen, damit, wenn diese neuen Tätigkeiten entstehen, dass sie da eben aber auch am Ball bleiben müssen und sich dafür weiterbilden müssen. Und das ist, glaube ich, meine größte Angst in diesem Bereich.
Ja, ich würde sagen, durchaus berechtigt.
Ja, tatsächlich. Und wir haben heute dann ganz viel analysiert. Ich glaube, in der Analyse sind wir traditionell ganz gut. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir bräuchten noch mal einen Podcast, eine Folge, wo wir über mögliche Lösungen und Aspekte reden wollen. Also Sandy, wenn du noch mal Bock hättest, wir wären total dankbar, wenn wir auch mehr darüber sprechen. Ja, was heißt denn das jetzt? Wo wir stehen an einem bestimmten Punkt. Aber was sind jetzt zum Beispiel aus Sicht der D21-Initiative, also von euch, Ansatzpunkte, wo man mehr ran müsste? So ein bisschen hast du es anklingen lassen, aber glaube ich noch absolut nicht umfassend. Würden wir total gerne nochmal mit dir besprechen. Zum Schluss würde ich dich aber trotzdem gerne fragen, was ist denn eure Vision grundsätzlich für das Thema Digitalisierung, die ihr da seht, wo es hingehen müsste, wen ihr mitnehmen wollt?
Genau, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, wenn man über diesen Nordstern spricht, diese große Vision, dann wünschen wir uns, dass eben möglichst alle Menschen von der Digitalisierung profitieren. Profitieren, das kann ja für jeden und jede auch was anderes heißen, aber dass eben Digitalisierung nicht nur als Chance gesehen wird, sondern auch als Chance wirken kann. Das heißt, sei es im eigenen Berufsleben, sei es im Privatleben, sei es bei Oma Erna, aber eben auch bei der Tochter von Olli, dass die Digitalisierung da das Leben der Menschen besser machen kann. Dafür müssen eben ganz viele Weichen noch gestellt werden und das eben auch aktiv gestaltet werden. Also wir glauben ganz fest dran, dass Zukunft nicht einfach passiert, sondern die muss gestaltet werden. Und da fehlt uns sozusagen, unsere Vision ist ein Land, in dem die Bürgerinnen und Bürger digital mündig sind, dass sie souverän handeln, dass sie mit der digitalen Welt selbstverständlich umgehen, ohne diese großen Ängste, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, aber dass die digitale Welt eben auch so gestaltet wurde, dass sie einen sicheren und guten Rahmen dafür bietet. Und ich würde mir wünschen, dass genau solche Zukunftsvisionen auch anderen Stellen formuliert werden, damit wir mal wissen, wo wir hinarbeiten. Weil dann fällt, glaube ich, auch die Antwort auf genau deine Frage leichter. Wo wollen wir denn eigentlich hin mit der digitalen Gesellschaft?
Ja, also das finde ich eine gute Perspektive. Ich hoffe, die wird auch mal Wahrheit werden. So, Olli, normalerweise wäre das jetzt dein Part, nur zu sagen, welche Vision hast du denn für Digitalisierung, für die Digitalisierung der Sparkassen in Europa? Aber ich bin sicher, du wirst noch viele andere Gelegenheiten bekommen, das zu sagen. Und die Sandy haben wir halt nicht immer hier. Sandy, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Werbung machen für die D21-Initiative und für die Formate und Angebote, die ihr sonst so macht. Das ist ja eben nicht nur der Index.
Genau, das ist nämlich zum Beispiel auch der E-Government Monitor, wo wir uns nochmal ganz dezidiert digitale Verwaltung anschauen. Von Online-Ausweis über digitales Antragswesen, aber auch zum Beispiel Cybersicherheitsthemen in diesem Jahr. Dann haben wir aber auch noch ganz tolle Arbeitsgruppen, die sind für unsere Mitglieder vor allem. Da kann man sich über digitale Ethik, digitale Bildung oder eben auch den innovativen Staat mit anderen Expertinnen und Experten und Interessierten austauschen. Und wir haben jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen, wo wir unser ganzes Netzwerk aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft zusammenbringen, wie zum Beispiel jetzt am Donnerstag hier bei der DSGV, wo wir unseren Fachkongress zur digitalen Gesellschaft haben. Also am besten immer mal bei uns auf die Webseite schauen, da gibt's alle Veranstaltungen und wir freuen uns immer über ganz tatkräftige und visionäre und Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Also ich werde auf jeden Fall mir das noch näher anschauen, als ich das eh schon tun konnte in Vorbereitung auf den Podcast und werde die eine oder andere Info noch verlinken können. Damit sind wir dann auch am Ende. Gibt es noch irgendwas, was ihr beide den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt auf den Weg?
Ich sage ja immer ganz gerne, es ist mein Leitmotto, be the change you want to see in the world. Also wenn ihr möchtet, dass auch euer Umfeld, eure Kinder, eure Kolleginnen und Kollegen digitaler werdet, dann würde ich jedem und jeder empfehlen, nehmt die Menschen an die Hand, erklärt ihnen die Vorteile, helft ihnen eben auch genau dieses kritische Denken zu entwickeln, von dem Olli ganz viel gesprochen hat. Eigenverantwortung ist ganz, ganz wichtig im digitalen Wandel. Und zwar Eigenverantwortung für sich selber, aber vielleicht auch ein bisschen Verantwortung für das eigene Umfeld. Am Ende wollen wir ja, dass wirklich alle profitieren können. Und ich glaube, da können wir selbst auch ganz viel dazu beitragen.
Ja, vielen Dank, Olli.
Ich würde an dieser Stelle vielleicht nochmal wiederholen, sich den aktuellen D21-Index auch vor allem in unserer Sparkassenorganisation anzuschauen. Er ist sehr innovativ, disruptive und vor allem, das sage ich hier, als Mitarbeiter der Sparkassenorganisation, die ja sehr stark in der Fläche vertreten ist, die noch sehr stark den Kontakt zum Kunden hat und was ja auch unser Vorteil ist. Wir sind noch sehr persönlich und sehr nah. Aber zu verstehen, was Digitalisierung konkret für unsere Gesellschaft bedeutet, ja, also auch für die Zukunft, ja, dass wir auf der einen Seite sagen, okay, wir haben die Filiale und die Menschen können bei uns persönlich sprechen, aber wir müssen gleichzeitig jeden in die Digitalisierung bringen, jeden und im Grunde eigentlich keinen Ausweg zulassen, weil es um unsere Zukunft geht, das ist erstmalig so klar in diesem Papier gesagt worden. Und obwohl ich seit 35 Jahren dabei bin, habe ich das noch nie so gesehen und verstanden. Und deswegen fand ich das sehr wertvoll, jetzt diesen Index wirklich studieren zu dürfen und habe mich sehr gefreut, dass du hier bist und auch nochmal die ganzen Zahlen. Ich bin beeindruckt. Ich kann mir keine zwei Zahlen auswendig merken. Du anscheinend ein paar mehr als ich. Also insofern nochmal vielen Dank, dass du uns hier hast auch entsprechend berichten können.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank an euch beide.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht, mit euch zu reden.
Dankeschön.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.